this government won't allow us to say what we want.
We want freedom! We want freedom! We want freedom!
Seit mittlerweile beinahe 2 Wochen kursieren Fotos in den Zeitungen und Videos im Fernsehen, wie man sie normalerweise vom 1. Mai aus Berlin kennt. Brennende Mülltonnen, Parolen skandierende Menschenmassen, auf Demonstrierende einprügelnde Polizisten. Auffällig anders ist allerdings nicht nur, dass hier nur die Frauen vermummt sind. Die Bilder stammen schließlich nicht aus Berlin, sondern aus dem Iran, wo für Frauen die Kopftuchpflicht gilt. Anders ist auch die Brutalität, die von staatlicher Seite gezeigt wird. Die Demonstrantinnen und Demonstranten werden nicht nur geprügelt und mit Tränengas attackiert. Es wird auf sie geschossen. Sie werden zu Hause aufgesucht und angegriffen. Ihre Autos werden zerstört. Wie hoch die Zahl der Toten mittlerweile ist, lässt sich kaum ausmachen. Sie rangiert zwischen 15 Toten von offizieller Seite, wird aber von oppositionellen Radiosendern und auf Webseiten wie Twitter und Facebook auf über 150 geschätzt. Die Presse wird am Dokumentieren verhindert und der iranische Staat selbst berichtet kaum bis gar nicht über die Vorkommnisse. Auslöser der Demonstrationen sind die veröffentlichten Wahlergebnisse der am 12. Juni gelaufenen Präsidentschaftswahlen im Iran. Ihnen zufolge sei der bisherige Präsident Mahmoud Ahmadinejad mit rund 63% der Stimmen wiedergewählt worden. Sein größter Gegner, Mir Hossein Mousavi, kam demnach nur auf 34% Stimmenanteil. Mousavi hatte den Regierenden daraufhin Wahlbetrug vorgeworfen und brachte damit den Stein ins Rollen. Die Folgen sind bis heute andauernde Demonstrationen seiner Anhängerinnen und Anhänger, die damit zunächst einmal lediglich ihren Unmut über das vermeintliche Wahlergebnis äußerten. Aber auch außerhalb des Irans wird die Wiederwahl angezweifelt. Schließlich hatten viele westliche Politiker im Vorfeld der Wahl die Hoffnung auf eine Ablösung Ahmadinejads geäußert, da mit seiner Person die Lösung bestehender Konflikte offensichtlich nicht möglich ist. Seit seinem Amtsantritt 2005 hat Ahmadinejad das Atomprogramm forciert, den Holocaust geleugnet, Israel das Existenzrecht abgesprochen und damit zunehmend den Iran politisch isoliert. Mousavi wurde vor diesem Hintergrund sowohl für Ahmadinejads Gegnerinnen und Gegner im eigenen Land als auch für die USA und die EU zum Hoffnungsschimmer. Denn er gilt als gemäßigt und wird zum Teil des sogenannten Reformlagers gezählt. Der Begriff Reform ist in einer Diktatur wie dem Iran allerdings als reiner Euphemismus zu verstehen. Denn auch Mousavi gehört zu den islamischen Revolutionären der ersten Stunde und war dem iranischen Regime immer treu. Von 1981 bis 1989 war er Premierminister, danach Ratgeber und Mitglied von Kommissionen und beratenden Gremien. Selbstverständlich erkennt auch er, dass vom Gründer der Islamischen Republik, Ayatollah Khomeini, ausgearbeitete Staatsprinzip der Herrschaft des obersten Religionsgelehrten an. Sonst hätte man ihn gar nicht erst zur Wahl zugelassen. So kann man mit ziemlicher Sicherheit schlussfolgern, dass mit Mousavi als Präsidenten sowohl die Beziehungen Irans zu Syrien weitergeführt worden wären, als auch die Unterstützung für Hamas und Hisbollah fortgesetzt worden wäre. Auch das Atomprogramm plante Mousavi weiter zu verfolgen, wenn er auch mildere Töne als Ahmadinejad anschlug. Doch gerade dieser Fakt lässt die Vermutung aufkommen, dass die Gefahr für Israel mit den gemäßigten Tönen Mousavis sogar gestiegen wäre, da die Welt womöglich eingeschlafen wäre und noch weniger als bisher gegen den Aufstieg des Iran zur Atommacht getan hätte. Ob die Wahlergebnisse nun stimmen oder nicht, weder mit den Reformen noch den Hardlinern wird sich die islamistische Diktatur zu einem freiheitlicheren Land entwickeln. Lediglich die aus den Wahlen folgenden Demonstrationen lassen eine leise Hoffnung aufkeimen. Schließlich haben sie sich mittlerweile in einer Art radikalisiert, dass nun das ganze iranische System angegriffen wird und die Niederschlagung der Diktatur gefordert wird. Einige Frauen nehmen sogar ihre Kopftücher als Zeichen des Protestes gegen die Diktatur ab. Die derzeitigen Unruhen stellen übrigens die schwersten Unruhen im Land seit der Islamischen Revolution vor 30 Jahren dar. Werden von staatlicher Seite allerdings entsprechend rigoros bekämpft. Dieser David-gegen-Goliath-Kampf ist zwar nicht von Erfolgsaussichten gezeitigt, aber wohl die derzeit einzige realistische Möglichkeit, die Mullah-Diktatur ins Wanken zu bringen. Wichtig für die Stärkung einer echten Opposition des Regimes wäre allerdings auch eine Unterstützung der Proteste von außen, also von den europäischen Staaten oder den USA. Sie könnten beispielsweise den stattgefundenen Wahlen die Anerkennung verweigern und den Einsatz internationaler Beobachter fordern. Sie könnten die Wirtschaftsbeziehungen ihrer Staaten mit dem Mullah-Regime endlich einstellen und wirksame Sanktionen erlassen. Und sie könnten auf die Freilassung der politischen Gefangenen aus den Gefängnissen drängen. Bisher jedoch haben sich viele Staaten zurückgehalten und damit den Mullahs den Rücken gestärkt.
We want freedom! We want freedom!